Jesus, danke Jesus. Glory, glory. Oh Jesus! Ja, wir haben den Namen Jesus. Der Name Jesus ist Vergebung. Es ist Freiheit, es ist heilig. Und er hat den Heiligen Geist gesendet, dass er jetzt regiert, mitten unter uns. Und auch Jesus ist mitten unter uns. Wir beten ihn an. Halleluja. Ja, Leute, bevor wir kurz einander noch begrüßen, machen wir eine Proklamation. Und viele kennen sie schon, die das erste Mal da sind. Es hat ein bisschen, geht ein bisschen Knie, der eine. Aber es ist gut. Es ist eine Art Taufbekenntnis. Ja, wie fängt es an? Sollen wir es fangen? Halleluja! Jesus ist Sieger! Wir sind gestorben mit Jesus! Begraben mit Jesus! Auferstanden mit Jesus! Mit jenen am Herr von Generation zu Generation! Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja! Juhu! Und jeden Teil von dieser Proklamation liebe ich von ganzem Herzen. Und im Besonderen von Generation zu Generation. Oh, weil ich weiss, es fließt weiter. Es fließt in meine Familie, es fließt in die Church, es fließt von dir weiter. Was meine allergrößte Freude ist von dieser Woche, es ist einfach tatsächlich Zeit für die Jünger. Ja, Kirche und auch unsere Gesellschaft ist reif für Disciples. Halleluja. Es ist wirklich überreif für Disciples. Ich habe so viele Zeugnisse gehört in dieser Woche wieder von Menschen, die angefangen Mentoren haben und derjenigen, die gementort worden sind. Und alle sagen, jetzt lebe ich endlich. Ist krass, oder? Und es ist tatsächlich so. Was ist die rote Linie? Wer weiß noch, was die rote Linie ist? Zwischen zweiter und dritter Generation, oder? Wir haben den Paulus, wir haben den Brother Timothy und das ist Seelsorge. Das kennen die meisten, Seelsorge. Nichts gegen Seelsorge. Aber es ist noch keine Jüngerschaft und es passiert keine Multiplikation. Und ich kann das Leben lang Seelsorge machen. Und leider, leider, leider hast du nicht den Turbo gestartet. Nämlich das, was der Paulus und Timotheus wirklich beibringen wollten, ist, dass es nicht beim Timotheus stehen bleibt, sondern dass du über die rote Linie kommst und dein Jünger wieder einen Jünger hat. Amen. Und wenn du das erlebst, dann fängst du an zu leben. Es ist wie eine köstliche Speise, wo du gar nicht kannst beschreiben, wie sie schmeckt, wenn du sie nicht selber gegessen hast. Halleluja! Das ist absoluter Hammer, Leute. Jüngerschaft funktioniert. Jüngerschaft hat Kraft. Jüngerschaft kann in Windeseile und hat die Windeseile in den vergangenen Zeiten die Welt erreicht mit dem Evangelium. Es war nichts anderes als die Kraft der Jüngerschaft, wo Jesus seine Disciples beauftragt hat, geht hin und macht Jünger. Und da kommt wieder meine berühmte Frage, was ist denn die Frucht vom Äpfelbaum? Der Äpfel. Und was ist, wenn wir alle Äpfel aufgegessen haben? Dann gibt es keine Äpfelbäume mehr. Darum ist die wahre Frucht vom Äpfelbaum ein neuer Äpfelbaum. Und der Äpfel ist auch wichtig, aber dort dürfen wir nicht stehen bleiben. Das ist Paulus Timotheus. Seelsorge. Nicht gegen Seelsorge. Du musst Seelsorge machen mit den einen Leuten und die einen müssen Seelsorge empfangen, damit sie überhaupt fähig werden zum Jünger. Daher ist das wichtig. Aber wenn das dein Ziel ist und wenn du denkst, du machst Jünger, weil du einen beseelsorgst oder zwei oder drei, das ist keine Jüngerschaft, meine Lieben. Weil ein Jünger macht... Amen. Das ist der Hammer. Und wisst ihr, für was die Welt auch noch reif ist? Für Söhne und Töchter von Gott. Für das sind sie reif. Weil das ist das Alleinstellungsmerkmal vom Wiedergeborenen. Römer 8, 14. Das sind Söhne und Töchter von Gott, die durch seinen Heiligen Geist geleitet werden. Eine permanente Führung durch den Heiligen Geist. Das ist das Merkmal von einem Sohn und das ist das Merkmal von einer Tochter. Und es heisst weiter, und du hast nicht den Geist von der Sklaverei empfangen, dass du wieder mit grossen Belastungen durchs Leben musst gehen, weil du jetzt noch einen Glauben zum Tragen hast. Nein. Nein, nein, nein. Der Geist Gottes ruft in dir. Aber, lieber Vater. Aber, lieber Vater. Oh, was für eine Befreiung. Was für ein Segen. so der Hammer. Und ich habe so Freude, dass die Church richtig aufsteht. So eine Freude. Ich habe mal erzählt, Jüngerfamilie. Meine eigene kleine Jüngerfamilie umfasst 50 Disciples. Ich habe nicht alle selber Mentoren. Aber das flitzt weiter, das geht weiter. Und. Es geht auch auf andere Leute rüber. Und gerade diese Woche hat mir einer gesagt, Hansi, jetzt bin ich dann schon in der vierten Generation. Und er hat erst vor 2 Monaten angefangen. Was für ein Segen, Leute. Gottesdienstbesucher oder Jünger? Jünger. Ja, man sieht auch besser aus als Jünger. Aber Verfolgung wird uns schon strahlen, das ist klar. Da sehen wir vielleicht dann nicht mehr so gut aus. Aber momentan haben wir so einen Frieden und so einen Segen, Leute, wir müssen das jetzt packen. Wir müssen das packen und wir packen es. Das ist so stark. Und ich möchte jetzt einfach beten, gerade jetzt zum Start von dieser Botschaft, wo wir den David abschliessen. Das Kapitel David vom Abschliessen für Heilung, für Berührung. Ich habe im Vorfeld das Wort da im Briefing, habe ich plötzlich Shaping gehört. Das ist ja Englisch und heisst Schärfen. Oder? Das ist so, das ist Shapen. Ein Pfeil, ein Bleistift tut man Shapen. Das ist etwas, das geschärft wird, das tauglich gemacht wird. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass heute Gott möchte uns shapen. Vielleicht möchte er dich shapen, vielleicht möchte er Sachen noch tiefer in dein Herz hineingehen lassen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Mauern einbrechen werden, die Gott schon lange zum Einfall bringen will. Oder gerade bei langjährigen Christen, oder? Du glaubst nicht, wie die meinen, die seien gut unterwegs. Und bewegen keinen Stein. Aber sie meinen, irgendwie, weil sie Theologie noch deklarieren könnten, dass irgendwie alles in Ordnung sei. Ist es aber nicht. Ist erst, wenn du Kinder hast und Grosskinder hast und Urgrosskinder hast, dann ist deine Familie komplett. Was machst denn du vorher? Du brauchst Seelsorge, du brauchst Befreiung, du brauchst seine Nähe, damit du fit wirst zum Jünger machen. Schau, das Zeitalter von der Megachurch, it's over. It is over. Es wird nicht funktionieren. Du erreichst vielleicht 5'000, 10'000, 20'000, vielleicht 30'000, vielleicht 40'000, aber irgendwann stürzt der grösste Pastor ab und hinterlässt eine hilflose Herde. Das ist nicht, was Jesus gemacht hat. Jesus ist gekreuzigt worden und ist weitergegangen. Amen. Warum? Weil er Jünger gemacht hat. Was machen denn wir? Wir müssen Jünger machen. Es gibt nichts anderes. Wenn du von Endzeit redest, wenn du von schwierigen Zeiten redest, wenn du meinst, alles wird immer schlimmer, deine einzige Antwort ist, wird du besser, wird du jünger, mach du jünger. Wie können wir dann Menschenhändler erreichen? Wie können wir dann Politiker erreichen? Wie können wir dann die Prostituierten und Drogendealer erreichen? Wie können wir Geschäftsleute erreichen? Wie können wir Kindergärtnerinnen erreichen? Jeder von uns hat x Kontakt. Und wenn du jetzt irgendeinen Drogenhändler hier in unsere City Church reinbringen willst, abgesehen von dem hat sie ja mich da. Aber das haut den nicht vom Sockel. Und auch einen höheren Politiker oder irgendeinen EU-Kommissar wirst du nicht da reinbringen. Du wirst nicht da reinbringen. Aber wenn du anfängst, jünger zu machen, weisst nicht, wo der Fluss durchgeht. Du weisst nicht, wer der Nächste ist in der Linie. Du weisst es nicht. Vielleicht wird er auf der Straße angesprochen, vielleicht ist es ein Verwandter, ein Bekannter, vielleicht ist es irgendjemand, aber so erreichen wir alle Gesellschaftsschichten. Ich komme nicht in Albaner Clan rein, aber ich garantiere dir eins, eines Tages werde ich einen starken Jüngerschaftsstamm haben von Albaner. Es hat immer schon wieder angefangen, dann haben sie wieder kaputt gegangen. Die sind wirklich so Heißblütler, aber ich wünsche mir eine Generationsline von Albaner. Und du weißt nicht, wer es tüpft. Also, ich habe einfach gedacht, ich erwähne es wieder einmal. Warum wir eigentlich zusammenkommen. Es ist nicht Gottesdienst heute, Leute. Es ist die Zusammenkunft der Jünger. Amen. Gott tun wir nachher wieder dienen. Jetzt tun wir hören, lehren, einander dienen. Amen. Sind ihr ready? Also. Ja, Vater, ich danke dir von Herzen. Von Herzen danke ich dir, dass du uns als deine Jünger berufen hast und dass du so viel Geduld und Liebe hast mit uns. Aber wir wollen uns auch nicht irgendwie besser machen, als wir sind. Weil wir haben nämlich die Welt nicht wirklich vorangebracht in deinem Namen. Wir haben nicht wirklich das Evangelium können verbreiten, dass viele gerettet worden sind, sondern es ist eine kleine Minderheit und die Welt beeinflusst eigentlich Christen mehr als Christen die Welt. Und wir sagen Stopp im Namen Jeschua, Stopp. Wir haben von gar nichts Angst, weil unser Gott ist mächtig. Er tut Zeichen und Wunder, Halleluja. In seinem Namen sind wir unterwegs, Halleluja. Wir verkünden das Evangelium. Legen Kranken die Hände auf, treiben Dämonen aus, taufen die, die bußfertig sind, Halleluja. Sehen, wie der Heilige Geist sie erfüllt, Halleluja. Ja, wir segnen unser Land mit einem fruchtbaren, fruchtbaren Boden. Amen. Halleluja. Yes, also wir sind am Ende der Serie David und ey Leute, wir sind wirklich, wir haben so viel erlebt. Also wir haben ja angefangen mit der Richterzeit von der Gottlosigkeit, könnt ihr euch erinnern. Und dann haben wir die Bundeslade verfolgt, wo dann die Bundeslade überall angegangen ist. Dann haben wir gesehen, wie das Volk einen König gewählt hat, wo Gott doch eigentlich der König hat gewählt sein vom Volk. Wie der Saul gekommen ist. Dann haben wir gesehen, wie der David gekommen ist. Und dann sind wirklich die wunderschönen Zeiten mit dem David losgebrochen. Der David auf der Weide am Worshipen. Der David Löwen und Bären am Vertreiben. Der David den Goliath am Töten. Der David mit seiner Treue mit dem Jonathan. Ja, der David, wo Gott hat ein Haus bauen und Gott hat ihm gesagt, wow, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein ewiges Haus. So bewegende Moment, Halleluja. Und ja, wir haben aber auch die schwierigen Momente gehabt. Wir haben gelitten mit dem David, wir haben gehofft, wir haben gebetet für den David, obwohl er schon tot ist. Hast du auch gebetet für den David? Nein, Herr, hilf ihm! Ich hatte mal eine riesige Gebetserhöhung im Fußballspiel. Und zwar habe ich für einen Match gebetet, meine Lieblingsmannschaft damals noch gegen eine andere. Und dann hat Gott meine Gebete erhört und meine Mannschaft hat gewonnen. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es eine Aufzeichnung war. Und so kommt es mir ein bisschen vor, wenn ich für den David bete, Herr, hilf ihm! Die Geschichte ist ja schon gelaufen, oder? Aber der David ist wirklich mein Vorbild. Er ist mein Vorbild, seit ich Jesus kenne, seit ich vom David gehört habe, seine Geschichte gelesen habe, hat es mich in der Tiefe von meinem Herz berührt. Und ich denke so oft an David. Er ist mein Vorbild, zugegeben, der Jüngere ein bisschen mehr als der Ältere, aber er ist mein Vorbild. Meine beiden besten David-Momente ist der David, der junge David auf dem Feld. Man muss davon ausgehen, dass er zwischen 10 und 12 Jahre alt ist dann. Vielleicht sogar noch jünger, man kann sich das fast nicht vorstellen. Und ich sehe einfach den jungen Bub am Schaf hüten, in der vollen Verantwortung, der den Auftrag vom Vater angenommen hat, die Schäfli zu hüten. Und er hat eine Harfe dabei gehabt, heisst. Der Marcel würde jetzt wahrscheinlich sagen, was es wirklich war. Ist es eine Harfe gewesen, oder? Ja, Harfe, wirklich, das haben sie gehabt. Und unplugged. Und dann hat er Harfe gespielt und hat seinen Gott angebetet. Er hat ihn schon gekannt. Er hat Gott im Himmel schon gekannt. Und dann sind Löwen und Bären gekommen und er hat die Schäfe einfach verteidigt. Und das zarte Bubenherz, das Gott liebt, ich glaube, dort hat er Gott gewonnen. Dort hat er wahrscheinlich die Weichen von seinem Leben gestellt. In seinem zarten Kindesalter. Weil er mit dieser Liebe gekommen ist. Und schau, viele von euch sind auch christlich aufgewachsen. Und ihr habt im Fall auch diesen Moment. Zarte Kindesalter. Jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Ich habe es schon mal gesagt, aber es ist so berührend. Wir haben irgendwann festgestellt, dass beim Bubenzimmer, wo die Buben noch klein waren, die Türen am Morgen offen waren. Und ich habe es schon mal erzählt, aber ich sage es an dieser Stelle noch mal, weil es so ein David-Moment ist. Und dann mit der Zeit haben wir gesehen, dass eine Bibel dort liegt am Morgen. Und dann haben wir gedacht, was ist denn da los? Und dann haben wir herausgefunden, einer, der gerade gelernt hat, lesen von unseren beiden, der ist zur Nacht aufgestanden und hat die Offenbarung gelesen. Wow. Und er ist an die Tür führen gegangen, weil es dort Licht hatte. Leute, wenn das nicht der Vater im Himmel berührt. Und es ist gut möglich, dass du auch so einen Moment gehabt hast. In deinem Leben als Kind, wo du längstens vergessen hast, aber Gott hat es gesehen. Das ist mein David-Moment. Und ich habe noch einen zweiten David-Moment. Nämlich dort, wo er die Helden geformt hat. Es ist genannt worden, er war auf der Flucht vom Saul. hat wirklich, er ist wie ein Floh, ist er sich vorher gesagt, wieso jagst du mich, ich bin ein Floh? Und ist davon gekumpelt, aber hat 400 Männer dabei gehabt. Und die 400 Männer, die haben einen Heavy-Hintergrund gehabt. Das sind wirklich Männer gewesen, die wahrscheinlich Räuber waren, Mörder waren, sie waren gesucht, sie waren auf der Flucht gewesen, und sie haben sich am David angeschlossen, also quasi als letzte Hoffnung, oder? Und wisst ihr, aus diesen 400 Männern hat David seine Helden geformt. Ist das nicht ein Segen? Ist das nicht eine Hoffnung für uns alle? Und ist das nicht ein riesiges Statement zum Jünger machen? Der David ist mein Vorbild, wenn es darum geht, Helden formen. Ich will Helden formen in meinem Leben. Das will ich machen. Es ist mir gleich, was das Rohmaterial ist. Jeder, der in meine Nähe kommt, den packe ich. Und ich will ihn zum Held formen. Und Jesus sagt, und ihr seid dann meine Jünger, wenn ihr viel Frucht bringt. Und ich übersetze das so. Ihr seid dann meine Helden, wenn ihr Jünger seid. Wenn ihr das Werk, das ich angefangen habe, weitertreibt. Wenn es nicht bei dir Schluss macht und bei deinem Seelsorgefall. Sondern wenn du über die rote Linie gumpst und den wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und Leute, es kommt im Fall nicht auf dein Charisma drauf an. Wir haben unseren Buchhalter gehört. Hört das, ist die Jüngerschaft Druck. Ich meine, wenn unser Buchhalter, ich nenne jetzt keinen Namen, sein schlimmster Anlass im Jahr ist die Mitarbeiterparty. So viel über seine... Das Jahr habe ich nicht mehr gedrängelt. Ich habe gewusst, er macht so viel Gutes. Er macht so viel Jünger, ich darf ihn jetzt nicht an die Mitarbeiterparty prügeln. Aber nur so viel! Sogar Leute, die nicht einmal an eine Mitarbeiterparty sich getrauen. Oder das unnötig finden oder bessere Pläne haben. Ich will einfach sagen, Kommunikation vielleicht nicht das ist, was sie zuallererst auspacken wollen. Sogar die machen Generationen von Jüngern, und zwar gewaltig. Keiner von uns kann sagen, ich bin halt. Wenn du das willst und Demut hast, wirst auch du aus Räuber Heldenformen. Amen. Und das ist doch der Hammer. Hey. Lies die Heldenliste am Schluss von seinem Leben, siehst du die Heldenliste. Und ein und jeder hat den David von Hand geknetet. Hat ihm ein Vorbild gegeben, hat ihn korrigiert, hat ihn ermutigt, hat ihm Aufträge gegeben, hat ihn gestärkt, hat ihm Vertrauen geschenkt. Halleluja. Juhu! Ah, das sind meine besten David-Momente. Halleluja. Okay. Was ist deine wichtigste Lehre, die du gezogen hast aus dem David? Was ist deine wichtigste Lehre? Auch wieder eine Frage an euch. Es ist bei mir... Ah, wenn ihr es gerade reinrufen. Cool. Gerne. Mal, gern, ja.
Wenn er falsch getan hat, oder? Mit dieser Frau, er sollte sofort umkehren zum Papa, oder? Aber das ist die größte Lehre, dass ich, wenn ich gehe, dass ich nicht falsch tue, dass ich sofort zum Papa gehe und nicht versuche, selber rauszukommen.
Ja, du sagst, deine größte Lehre, ich sage es eben, dass wir es noch gehört haben online, deine größte Lehre ist, dass nicht wie der David, der einen Fehler gemacht hat, das vertuschen und hinziehen, sondern sofort zum Papa gehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. So ein Segen, so eine starke Lehre, ja. Es gibt schon noch zwei, drei Lehren. Deine stärkste Lehre?
Jeder Goliath ist da zum Besiegen.
Ah ja, jeder Goliath ist da zum Besiegen. Darum hat Gott Goliath geschaffen. Halleluja. Und er hat sogar noch einen Bruder gehabt, könnt ihr lesen. Hat sogar noch einen Bruder gehabt und den haben sie auch umgenietet. Das ist ihre Bestimmung. Goliaths sind da, dass sie unter deiner Fußsohle kleben. Amen. Amen.
Die Burg, die David hat, die
Gott, egal wo er ist. Ah, der David hat eine Burg gehabt. Das haben wir an der NOP angeschaut. Mega starke Lehre. Kommen wir heute vielleicht auch noch drauf. Eine sichere Burg, wo er einfach reingumpen konnte, war er bei Gott gewesen und nichts hätte mir passieren können. Mega stark. Was mir aufgefallen ist beim David, David Nummer 1 im Leben ist Gott. Also wenn er eine Prioritätenliste macht beim David, wenn der David eine Prioritätenliste macht, dann kommt Gott und dann kommt einfach ganz lang nichts mehr. Und weiss ich nicht, was als nächstes kommt nachher, aber sein Nummer 1 ist Gott. Und der David hat viel Not im Leben gehabt. Und eben, wie wir es letztes Mal angeschaut haben, nach seinem Ehebruch hat sein Leben einen Knick gemacht und sie war nie mehr gleich gewesen. Darum sind wir jetzt die Kapitel übergumpt und haben es einfach mit dem Friedensstifter zusammengefasst. Weil das ist eigentlich das Wichtigste aus der Lehre von David, aus dem schwierigen Kapitel. Sprich Problem an. Und wenn du Problem ansprichst, biete Hand für eine Lösung. Daher Friedensstifter. Obwohl er so viel Probleme gemacht hat, hat Gott ihn nicht verworfen. Und der Grund ist halt eben, wie es am Anfang heisst, bei der Erwählung von David, Gott schaut aufs Herz des Menschen und Gott hat gesehen, dass das Nummer eins in Davids Herz ist Gott gewesen. Ist Gott gewesen. Und das ist eine Lehre, die ist so gut. So gut, weil so habe auch ich eine Chance. So hast auch du eine Chance. So hat jeder eine Chance, wo Gott einfach zu seinem Nummer eins macht. Und wir wissen, wenn Gott nicht das Nummer eins ist in einem Menschenleben, wenn es Götze hat, Sachen, die über Gott stehen, dann ist der Mensch verloren. Hat er keine Chance. Ist Gott sehr ein konsequenter Richter. Aber dort, wo er in einem Menschenleben Gott als Nummer eins, sich selber als Nummer eins findet, das sieht nur er. Er sieht in die Herzen hinein. Wir wissen es nicht. Dort ist seine Langmut fast unendlich. Absolut gewaltig. Ich habe mir überlegt, wie könnte man jetzt den David würdigen, sein Leben. Und das ist ja gar nicht möglich für uns. Aber er hat einen Psalm geschrieben, den Psalm 18. Und der steht sozusagen auf der dritt-, viertletzten Seite von der Geschichte von David. Es ist Kapitel 22 und 2. Samuel geht bis 24 und nachher geht es weiter mit dem Salomon. Also das zweitletzte Kapitel haben wir Davids Dankeslied. Und ich möchte mit euch zusammen den Psalm durchlesen. Er hat 51 Vers. Relativ viel. Aber ich denke, das ist eigentlich das Würdigste, wenn man den David selber zu Wort lässt. Und ich habe drei Lehren gefunden beim David, warum er so stark war, trotz seiner Fehler. Lass uns das anschauen. Davids Dankeslied, Psalm 18, Vers 1 bis 20. Und eben, ich habe geschrieben Psalm 18, aber ist auch im 2. Samuel 22 zu finden. David redete zum Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand all seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Und er sprach: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils. Meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich vor Gewalttat befreit. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilte mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Das ist bis Vers 7. Der David hat die Eigenschaft gehabt, dass er tatsächlich und in jeder Situation seine Hilfe bei Gott gesucht hat. Wie machst es du? Wenn du die Eigenschaft hast, dass du deine Hilfe bei Gott suchst, in jeder Situation, für die kleinen und für die grossen Probleme, dann hast du vom David etwas abgeschaut. Und ich glaube, das ist das, was der Vater im Himmel am allermeisten ehrt. Ich meine, wir haben Väter unter uns, wir haben Mütter unter uns. Stell dir ein Kind vor, das irgendetwas macht, versucht, einen Schuh zu binden, wie ich, wo meistens dann reinschläufe, ohne zu binden. Und es kann es nicht. und es macht und tut und wird sogar hässig und stempelt, aber es kommt nicht auf die Idee, Mami, Papi zu fragen, wie kann ich einen Schuh binden? Und wie ist das Kind, das es probiert und merkt, es geht nicht, kommt zu Mami, Papi und sagt, kannst du mir helfen? Mami, Papi hilft, zeigt es ein, zwei Mal. Und schon nach kurzer Zeit kann es das Kind selber. Das ist schön für Eltern. Wenn sie ihrem Kind helfen können, wenn sie ihrem Kind wachsen lassen können, wenn sie ihrem Kind zum Erfolg verhelfen. Aber wie ist das Kind, das einen Tobsuchtanfall bekommt, weil es seine Schuhe nicht binden kann? Aber Mami und Papi haben keinen Zugriff und können nicht helfen. Lass uns Menschen sein, die bei Gott Hilfe suchen. Und das kann jeder von uns. Da können wir sein wie ein David. Und Debbie hat es erwähnt, die sichere Burg. Wir haben das in der NOP angeschaut. Die da waren, wissen es. Es gibt so etwas wie eine Burg für dich. Und eine Burg, die baust du dir. Das ist deine Burg von der Zuflucht. Und die baust du dir in deiner Beziehung mit dem Vater. In dem, dass du ihn suchst, früh am Morgen. Ihn anbetest, ihm Danke sagst. Zeiten mit deinem Vater im Himmel verbringst, sein Wort studierst, Fürbitte machst, da bist als ein Sohn, als eine Tochter, in seiner Gegenwart. So baust du dir eine Burg. Und wenn es eine Zeit von der Not gibt, oder eine Zeit von der Freude, oder was auch immer, dann machst du hopp, und du bist in der Burg. Und der David hat das gemacht. Halleluja. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer war an der NOP? Ja, geht auf die Leute zu. Es ist so eine starke Lehre. Und nachher haben wir austauscht, wie sieht deine Burg aus? Und wir haben gesehen, wow, Gott ist so kreativ. Aber David hat die Burg gehabt. Wenn du in dieser Burg hast, wenn du in dieser Burg bist, und meine Burg ist einfach mittlerweile Hände in die Luft heben, nur noch ihn denken und schon kommt seine Salbung. Und ich bin so froh um die Burg. Die hilft mir überall. Selbst wenn ich in einem Gespräch bin oder am Telefon, selbst beim Autofahren oder beim Einkaufen, die Burg ist immer da. Halleluja. Und die Burg wird bauen, jeden Tag neu. Und wenn du die Burg hast und aus dieser Burg aus anfängst zu beten, dann erlebst du, wie Gott eingreift und dir zur Hilfe eilt. Und jetzt lass zu, was passiert, wenn der David gebetet hat. Und ich bin sicher, dass Gott so eingreift, wenn du betest. Weil er sagt, meine Engel sind Wind und Feuerflammen. Und ich habe meine Engel bestimmt, dass sie dir helfen, dass sie denen dienen, die das Heil sollen ererben. Und jetzt pass auf, was passiert. Also, mein Schreien drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert, wegen seinem Gebet. Und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg von seiner Nase und ein verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuer glüht, sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Und das Dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf dem Flügel des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu seinem Zelt. Dunkle Wasser, dichte Wolken. Und aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut. Der Herr donnerte vom Himmel. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, sein Blitz, und erschreckte sie. Da sah man die Gründe des Meeres und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt vom Schelten des Herrn, vom Schnauben seines grimmigen Zorns. Und er streckte seine Hand aus vor der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus den großen Wassern. Er rettete mich vor meinen mächtigen Feinden, vor meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Halleluja! Was für ein gewaltiger Gott haben wir! Und es ist der gleiche, wo der David angerufen hat. Und Gott hat wirklich. Also Gott, ich weiß nicht, wie man das beschreiben will, aber also Gott ist zornig geworden. Feuer ist aus seiner Nase rausgekommen, weil ein Sohn betet hat zu ihm. Halleluja. Jetzt wissen wir auch, warum der David den Goliath besiegt hat. Amen. Jetzt wissen wir, warum er siegreich war gegen all die Völker. weil er seine Hilfe von Gott geholt hat. Amen. Hol deine Hilfe von Gott. Lass dich nicht zweimal bitten, dass der Herr eingreift in deinem Leben. Und er wird eingreifen. Und wenn er noch nicht eingegriffen hat, dann hat er entweder noch nicht eingegriffen, weil du die Hilfe noch nicht gesucht hast. Oder ich weiß auch nicht warum. Aber dann bleib einfach dran. Wir bleiben dran, bis wir spüren, dass sich der Boden schüttelt und die Grundfesten sich bewegen. Glaubst du, dass Gott von irgendjemandem da rein das Gebet wird zurückgewiesen und sagen, nein, dich jetzt nicht. Nicht, oder? Also, das ist meine Lehre vom David. Zweitens, der David hat gewusst, dass Gott nur die Gerechten segnen kann. Und ich habe immer wieder gestaunt. Und ihr könnt hören, wie er über sich selber denkt. Gerade geht es weiter. Nachdem er den Sieg hatte, der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott. Sondern all seine Verordnungen hatte ich vor Augen und seine Satzungen, ich bin nicht von ihnen gewichen. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit vor seinen Augen. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenden rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein. Aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk, aber deine Augen sind gegen die Stolzen. Du erniedrigst sie. Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Und jetzt kommen die legendären Vers. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Es ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unser Gott? Gott ist es, der mich umgürtet hat mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf Höhen und er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Halleluja. Jeder von uns, nehme ich jetzt mal an, der mit Jesus unterwegs ist, ganz sicher, ist schon vor der Entscheidung gestanden. Gebe ich der Versuchung nach oder widerstehe ich der Versuchung? Stimmt's? Oder? Und im Jakobusbrief heisst es, wenn du die Versuchung überwunden hast, wirst du die Krone vom Leben empfangen. Und selbstverständlich ist das dann wirklich die Belohnung am Ende der Tage nach dem Gericht. Wirst du die Krone vom Leben empfangen, wenn du der Versuchung widerstehst. Aber ist es nicht auch so, dass jedes Mal, wenn wir der Versuchung widerstehen, das Leben in uns hineinkommt? Stimmt's? Und es ist jedes Mal, wie an Gott, ich will krönen, mein Sohn. Danke, ich habe so Freude an dir. Du hast es gut gemacht. Und ist es nicht so, jedes Mal, wenn du der Versuchung erliest, dass dir Leben abgesogen wird? Und was passiert mit dem Salz, das nicht mehr salzig ist? Du bist vertrampelt, die Welt lacht dich aus, macht dich fertig. Du hast nichts mehr zu sagen. Du bist kraftlos. Der David hat das gewusst. Und er hat gewusst, dass seine Gerechtigkeit, sein Level von Gehorsam, von Reinheit am Ende des Tages Gottes Arm bewegt. Und wann bist du das letzte Mal vor den Herrn gekommen? Nicht öffentlich, aber im Geheimen, du und Gott, in deiner Burg. Und hast können sagen, Herr, handle bei mir nach meiner Gerechtigkeit. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Das ist im Fall keine Blasphemie. Für das ist Jesus gestorben, damit du gerecht bist. Und wenn du im Geist lebst und deinen Gott liebst und Feind widerstehst, die Versuchung überkommst, dann wirst du von Gott auch hören, well done, gut gemacht. Du wirst vom Vater hören, weil ein Vater lobt seine Kinder. Und ein Kind darf zum Vater kommen. Und ich sage nochmals, es ist nicht öffentlich, es ist zwischen dir und Gott. Und kann sagen, Papi, habe ich es gut gemacht. Und Gott sagt, ja. Und du wirst empfangen. Du wirst empfangen. Weil Jesus Christus sagt, wenn du bei mir bist und meine Worte dir, Johannes 15 und so weiter, dann wirst du bitten, was du willst und du wirst es überkommen. Deine Gerechtigkeit ist notwendig, damit deine Gebete erhört werden. Und deine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Aber nicht in einer Position, ja, ich bin ja gerecht in Jesus, daher. Nein! Du bist gerecht, weil du gerecht lebst, oder du bist nicht gerecht. Alles, was dir der Herr offenbart, erwartet er, dass du in Ordnung bringst. Wir haben darüber geredet, vor zwei Monaten, ich gehe nicht tiefer darauf ein. Leute, ich will niemanden jetzt darauf auffordern und sagen, dass wir in eine Selbstgerechtigkeit fallen und vor Gott kommen und meinen, wir sagen, weiss ich was, ihr kennt mein Herz, die meisten, das meine ich nicht. Aber stell dir vor, du kommst morgen mit dem grössten Anliegen, das du hast vor Gott und sagst, Herr, soviel ich weiss, meine Hände sind rein. Mein Herz ist rein. Ich bin der Sünde widerstanden. Meine Knie tun mir weh, ich habe Lateren an den Füßen. Ich bin am Feind widerstanden. Herr, erhör jetzt mein Gebet. Wer hat schon so gebeten, nicht aufstrecken? Fangen so an zu beten. Fangen so an zu beten und du wirst Nationen sehen, wie sie sich verändern. Der David hat gewusst, dass Gott nur den Gerechten segnen kann. Und so ist es bis heute. Und durch Jesus kannst du gerecht sein. Amen. Und jetzt, ich. Bang, was haben wir noch? Selber überrascht? Ah. Der David hat immer mit der Kraft Gottes gekämpft. Lass uns weiterlesen. Der letzte Vers war, du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Und dann kommt er, ich jage meinen Feinden nach und vertilge sie. Und kehre nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr ausstehen konnten, sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast mich gebeugt gegen die, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu. Ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter zum Herrn. Er antwortete ihnen nicht. Ich zerrieb sie wie Erdenstaub, wie Straßenkot. Kot zertrat und zerstampfte ich sie. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten meines Volkes und bewahrtest mich zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Die Söhne der Fremden schmeicheln mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremden verzagen und kommen zittern aus ihren Burgen. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels. Und Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und mir Völker unterwarf, der mich meinen Feinden entkommen ließ, du hast mich erhöht über meine Widersacher, du hast mich errettet vor dem Mann der Gewalttat. Darum will ich dich, o Herr, loben unter den Heiden und deinen Namen Lob singen, dich, der seinen König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinen Samen bis in Ewigkeit. Das ist unser David. Halleluja. Er hat gewusst, Kraft und Salbung Gottes ist auf ihm. Halleluja. Und das hat ihn demütig gemacht. Das hat ihm auch demütig gemacht im Sieg. Der David ist nicht übermütig geworden im Siegen. Seine Fallen sind andere gewesen. Gottes Kraft ist auch mit dir in allem. Jesus hat gesagt, geht hin. Verkündet das Evangelium. Zeichen und Wunder werden euch folgen. Markus 16, er sagt, geht an und legt die kranken Hände auf, treibt die Dämonen aus und taufen die, die sollen umkehren, die umgekehrt haben. Und der Heilige Geist wird sie erfüllen und dann machen sie zu Jünger. Und er hat gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende dieser Tage. Und vorher hat er noch gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ja, es ist der absolute Hammer. Gott hat auch für dich das vorbereitet. Und ich möchte jetzt zum Schlusspunkt kommen. Und mit wem möchte ich natürlich schliessen? Mit meinem ganz grossen Vorbild, an Paulus. Und mit meinem aktuellen Lieblingskapitel, 2. Timotheus 2. Aber ihr werdet meine Lieblingsverse nicht hören heute. Die stehen nämlich ein bisschen weiter vorne. Aber ein bisschen weiter unten redet zum Timotheus und gibt ihm Ratschläge. Und ich finde das so stark. Mit dem möchte ich gerne diese Serie Gott zurückgeben und sagen, danke, danke Herr, dass du uns gelehrt hast. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, sagt Paulus zum Timotheus, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Er ist gekettet, der Paulus ist gekettet, aber das Wort Gottes geht weiter. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn man beobachtet, was da steht, was der Paulus geschrieben hat, dann findest du in diesen Vers, in diesen Worten, das Geheimnis von David. Du verstehst, warum er nicht verworfen worden ist. Du verstehst, warum er geherrscht hat. Ja, und du verstehst noch tiefer Gottes Treue, wo nicht eine billige Gnade ist, wo man nicht damit scherzen damit, aber Gottes Treue ist unaussprechlich gross. Lass uns es zum Abschluss genau anschauen. Glaubwürdig ist das Wort, wer mitgestorben ist. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Da redet Paulus über Taufe. Taufe als Folge von umfassender Buße. Taufe, den alten Mensch mitkreuzigen, damit er neuen Platz hat. Wenn der alte nicht gekreuzigt ist, wirst du niemals leben. Du wirst immer im inneren Konflikt stehen. Vielleicht hast du mal ein Übergabegebet gesprochen und der Samen ist in dich hineingekommen, aber dein Fleisch ist so mächtig, du wirst immer einen Konflikt haben. Dein Fleisch muss gekreuzigt sein, damit du mit ihm lebst. Wenn du standhaft ausharrst, wirst du auch herrschen. Der David hat das erlebt. Er hat ausgeharrt. Wenn es gehört, er war auf der Flucht wie ein Floh. Aber er hat ausgeharrt. Und der Zeitpunkt ist gekommen, wo Gott ihm die Herrschaft in seine Hände gelegt hat. Viele, viele Jahre, nachdem er längstens dazu bestimmt worden ist. Du möchtest Jünger haben. Du denkst, wie finde ich, wer möchte mir nachfolgen? Wem möchte ich zutrauen, dass er wird so wie ich? Da fängt es an, dann stellst du die richtigen Fragen. Der Paulus hat gesagt, werdet wie ich, dann geht es euch besser. Das war ein Jüngermacher. Aber er ist auch ein permanenter Gericht von Gott gestanden. Permanent hat der Heilige Geist scannt und hat ihn geshaped. Ich weiss, wenn wir ausharren, dann werden wir die Herrschaft antreten. Und Gott hat jedem von uns eine Sehnsucht gegeben nach Herrschaft, weil es ist der Urauftrag. Wir sollen herrschen. Und zwar nicht so, sondern so. Unsere Herrschaft soll freisetzen. Leben freisetzen. Und du bist berufen zum Herrschen. Und du herrschst dann, wenn du Leben freisetzt. Amen. Darum halt es aus. Erdur und tun ausharren, wenn du jetzt geshaped wirst. Weil es kommt ein Moment, wo Gott dich kann brauchen zum Herrschen. Und dann werden Generationen von Jüngern freigesetzt durch dich. Und du weißt nicht, wer am Ende vom Tunnel steht. Du weißt es nicht. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Das ist das, was uns das Heil wird kosten, wenn wir Jesus verleugnen. Das sagt er immer wieder. Und der David hat Gott nie verleugnet. Er hat das nicht gemacht. Er war untreu gewesen, aber seine Untreue hat Gottes Treue nicht können aufheben. Ist das nicht Grace, Grace, Grace? Ich bin untreu gewesen, du bist wahrscheinlich auch untreu gewesen. Die Untreue hat Gottes Treue in mein Leben nicht aufgehebt. Er ist treu gewesen, weil er kann sich nicht verleugnen kann. Weil er hat Ja gesagt zu mir und er hat Ja gesagt zu dir. Und das ist so ein Segen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von David. Stirb, kreuzige dein Fleisch. Streb nach dieser Herrschaft, aber in Demut und in Leidensbereitschaft. Du nie Jesus, du nie Gott verleugnen, Jahwe. Und du hast den grossen Bonus, dass selbst wenn du untreu bist, dass Gott dir deine Schuld vergibt. Sei schnell in der Buße, schnell in der Umkehr, damit du wieder ins Leben hineinkommst. Halleluja. Ja, und da schließt sich der Kreis zu der Anfangsflammenbotschaft. Lass uns jünger sein. Ich will beten für das. Ich spüre es in mir rein. Leute, ich habe jahrelang gewusst, ich habe es heute meinen Jungs gesagt, beim auf Zürich fahren. Ich habe jahrelang gespürt, dass der Dienst, den ich mache, gar nie wird Frucht bringen und nicht wird zielführend sein. Weil ich wie jeder andere ausgebildete Pastor, ich bin ja ausgebildet worden, wollte eine Gemeinde bauen. Jahrelang. Wir sind so trainiert worden, konditioniert. Vielleicht ist es heute etwas anders. Ich weiss es nicht, wie die Ausbildungen heute sind. Aber definitiv haben wir nicht gelernt, jünger zu machen. Ich habe gewusst, es führt zu nichts. Ich mühe mich ab und jeden Sonntagnachmittag habe ich die grösste Depression. Und genau gleich spüre ich in meinem Geist rein, Leute, ich spüre in meinem Geist, es knüspert. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Das heisst nicht, dass wir alles richtig machen und alles verstanden haben, Klammern zu. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und ich lade dich ein. Komm auf den Weg. Wenn du schon langgläubig bist, wird demütig, prüf deine Wiedergeburt, prüf deine Taufe, prüf alles. Und wenn alles echt ist, fang an, jünger zu machen. Und sonst, hol rein, was noch fehlt. Wenn du jetzt auf dem Stühle sitzt und noch nicht wiedergeboren bist, aber denkst, das könnte etwas sein, lass das Evangelium erklären. Wird zu einem Jünger. Und ich garantiere dir, so können wir den ganzen Erdkreis erreichen mit dem Evangelium und unserem Herrn den grössten Gefallen machen. Jetzt möchte ich dich in ein Gebet hineinführen. Nimm das vor Augen. Zieh dir das rein, was jetzt der Heilige Geist zu dir geredet hat. Vielleicht hat er dich ermahnt. Vielleicht hat er dich ermutigt. Sag Ja, wenn du bereit bist. Egal, wie die Reise weitergeht. Egal, was es dich kostet. Egal, ob du erfolgreich wirst sein oder nicht. Sag Ja und stell dein Leben darauf ein. Als einer, der sein Leben für andere hingibt. Weil das hat Jesus gemacht. Vater, ich bitte dich jetzt für alle und ja, du darfst auch deine Hände in die Luft heben, wenn dich das betrifft, wenn das willst. Bitte ich für uns alle, um eine nächste Lehre von dir, ganz privat in unsere Herzen, um eine nächste Shape, um eine nächste Schärfung. Brich du durch bei Jung und Alt, brich du durch bei allen Nationen. Lass unsere Herzen angenehm sein von dir, einen angenehmen Duft. Danke, Herr, wir wollen einsteigen in die vorbereiteten Werke. Weil wir wissen, es führt zu einer geistlichen Erneuerung in unserem Land. Und weit darüber aus. Es ist Zeit, dass die Finsternis zurückgedrängt wird im Namen Jesus. Es ist Zeit, dass die Jünger leuchten und laufen und neue Jünger hervorbringen. Es ist Zeit, dass wir Kirche verabschieden, wie wir sie kennen und Kraft vom Reich Gottes kennenlernen. Halleluja, wir strecken uns aus. Komm, du Heilige Geist. Bitte, übernimm du und mach du uns ready. Jeder Einzelne im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Und Amen. Amen heisst nur so sei es. Das heisst nicht, es ist fertig. Es heisst nur so sei es. Es geht weiter, meine Lieben.